Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Magazin-Spezial. Heute gibt's ein Interview. Es geht mal wieder um das Thema Glücksspiel und Computerspiele. Und heute sprechen wir mit einem Rechtsexperten. Sebastian Schwiddesen ist wieder da, Senior Associate bei Baker McKenzie. Kennen längere Hörer hier schon als Experten, der auch einen Beitrag geliefert hatte bei der Diskussion um Hakenkreuze in Computerspielen. Der Sebastian Schwiddesen befasst sich relativ viel mit der Computer- und Videospielindustrie, vertritt dort einige Klienten, unter anderem auch schon, wenn es um Lootboxen ging, und deswegen erhoffen wir uns jetzt viele neue Erkenntnisse. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, herzlich willkommen.
Grüße Sie. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir vielleicht erstmal wieder ein paar Grundlagen schaffen. Ist ja vor kurzem durch die Sendung mit dem Jan Böhmermann am Beispiel des Spiels Coin Master die Diskussion aufgekommen, wo sollte die Grenze verlaufen zwischen simuliertem Glücksspiel und richtigem Glücksspiel, aber auch inwiefern sollte vielleicht schon simuliertes Glücksspiel unter stärkere Beobachtung gestellt werden, insbesondere wenn eben die ganze, das ist eine Handy-App, ne, die übliche Monetarisierungsstrategien verfolgt, also wenn da auch Echtgeld eingezahlt werden soll. Da würde ich mal anfangen, das aufzudröseln. Also eine Kritik, die in der Sendung aufgekommen ist, war ja, dass Coin Master eine Freigabe der USK ab 0 Jahren hatte, ursprünglich. Da hatten Sie mir schon gesagt, das wurde inzwischen auch schon geändert auf USK 16. Das kann man auch sehen, dass das inzwischen eine USK 16 bekommen hat. Aber man fragt sich ja, wie konnte da jemals eine USK 0 stehen? Vielleicht erklären Sie das den Menschen kurz.
Das funktioniert ja hier im Rahmen der Online-Spiele letztendlich nicht nach einer klassischen Gremienentscheidung, also wenn man an die USK oder auch an die FSK denkt, dort schauen sich Leute ein Medium an, ja, das wird geprüft von einem Gremium im klassischen Verfahren und dann wird auf Basis einer Entscheidung, einer Mehrheitsentscheidung, eine Altersfreigabe getroffen im klassischen Verfahren, so wie wir es von früher kennen, wie die USK beziehungsweise die FSK damals geschaffen wurde. Das geht aufgrund der großen Fülle von Angeboten im Online-Bereich mittlerweile nicht mehr. Wer schon mal in den Apple App Store oder den Google Play Store geschaut hat, weiß, dass es dort eine schier unüberschaubare Anzahl an Apps und Spielen gibt, die kein Gremium jemals durcharbeiten könnte. Deswegen gibt es mittlerweile das IARC-Verfahren, und dieses Verfahren ist ein automatisches Verfahren, das basiert auf der Spruchpraxis der, ich nenne es mal, manuellen Gremien, der klassischen Gremien. Die jahrelange Spruchpraxis wurde in einen Fragebogen eingearbeitet, den Anbieter ausfüllen müssen, und auf Basis dieses ausgefüllten Fragebogens wird dann für mehrere Länder, unter anderem Deutschland, eine Altersfreigabe generiert. Also das Erste, was man daraus jetzt mitnehmen muss, bei der USK hat sich keiner das Spiel Coin Master manuell angeschaut und gesagt, das ist für Minderjährige geeignet. Das kann man jetzt natürlich kritisch beurteilen, dass es sich keiner manuell anschaut, aber es gibt eben gar keine andere Möglichkeit, weil es gibt schlichtweg zu viele Apps, und ansonsten ist dieses IARC-System, davon bin ich ein großer Befürworter, sehr, sehr zuverlässig, und wir hätten sonst eben gar keinen Jugendschutz in diesem Bereich. Jetzt ist es natürlich so, die IARC-Praxis basiert auf der manuellen Spruchpraxis, und in diesem Bereich werden Monetarisierungsmodelle zumindest bei den klassischen Medien derzeit noch nicht berücksichtigt, sodass jetzt so Fragen dort bezüglich Monetarisierung und so weiter nur, wenn überhaupt, in ganz begrenztem Umfang wahrscheinlich aber gar nicht vorkommen.
Genau. Dazu, dass die USK im Moment noch gar nicht Monetarisierungsmodelle und so und Ähnliches groß in ihre Entscheidungen einbezieht. Dazu kommen wir später. Mal ganz kurz bei dem IARC geblieben. Das ist ja eigentlich ein nochmal doch relativ substanziell anderes System, nachdem diese Alterseinstufungen da zustande kommen. Also erstens, da wird ein Fragebogen nur ausgefüllt, das wird dann auch vom Hersteller selber ausgefüllt, da findet keine Prüfung statt, da sitzt kein Gremium zusammen und befindet jetzt in diesem Einzelfall nach Präsentation des Spiels durch irgendwelche Tester auf eine Altersklassifizierung. Wenn ich in den Play Store, den Google Play Store auf einem Android-Handy reinschaue und dort diese Kennzeichen sehe, diese USK-Freigaben, dann ist das für mich nicht zu unterscheiden von herkömmlichen USK-Freigaben. Obwohl ich als Endverbraucher ehrlich gesagt dieser manuellen Prüfung erheblich mehr Vertrauen entgegenbringen würde als so einem Fragebogensystem. Wieso macht man das nicht stärker kenntlich? Sollte das nicht stärker kenntlich gemacht sein?
Also wenn man, Sie haben recht, die Alterskennzeichen, die im Google Play Store sind oder die über AIAC generiert werden, diese AIAC-USK-Kennzeichen nenne ich sie mal, die sehen den klassischen Kennzeichen, so wie auf einer Verpackung von einem Videospiel, das man im Mediamarkt kauft, sehen den sehr ähnlich. Sie sind aber nicht genau gleich. Wenn man sie also mal nebeneinander halten würde, würde man sehen, dass sie leicht abweichen bezüglich der Bezeichnung innerhalb dieses Kennzeichens. Natürlich sagen Sie jetzt völlig zu Recht, jetzt der Verbraucher, der da jetzt kein Jugendschutzexperte ist, dem wird es auf dem ersten Blick nicht auffallen. Die Sache ist allerdings nicht die Schuld der USK, sondern es liegt schlichtweg daran, dass Inhalte, die die für den Online-Bereich gekennzeichnet werden, auf einem ganz anderen Gesetz basieren. Es gibt in Deutschland das Jugendschutzgesetz und es gibt in Deutschland den Jugendmedienstaatsvertrag. Und das Jugendschutzgesetz, das regelt hauptsächlich, wie man in der Praxis immer sagt, den sogenannten Offline-Bereich. Ja, also hauptsächlich Trägermedien, Kinos und so weiter. Also das, was man kaufen kann, physischen Datenträger oder wenn man ins Kino geht und sich reinsetzt, dann ist es die Filmrolle und so weiter. Das wird im Jugendschutzgesetz geregelt. Der Jugendmedienstaatsvertrag, der regelt den Rundfunkbereich, den Jugendschutz im Rundfunkbereich und im Telemedienbereich, also im Online-Bereich. Ja, und beide, das AIAC-Verfahren, das basiert auf dem Jugendmedienstaatsvertrag. Und deswegen sind dort die Kennzeichen letztendlich anders. Was die USK damals versucht hat, ist, damit es eben überhaupt in diesem Bereich einen Jugendschutz gibt, ja, das wurde also jetzt nicht nur von der USK, sondern mit AIAC versucht, ein Verfahren zu etablieren, das Verbraucher möglichst ähnlich ist, sodass Eltern in den allermeisten Fällen eine Orientierung haben, für welche Altersgruppe das jeweilige Spiel gedacht ist oder die jeweilige App und das eben möglichst an das andere System des Jugendschutzgesetzes anzunähern, ja, indem man ähnliche Kennzeichen verwendet und auch dieselben Altersfreigaben und so weiter, so dass man da einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat. Ja, also das war gut gemeint und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass da mal eine Alterskennzeichen nicht richtig generiert wird oder weil vielleicht der Fragebogen falsch ausgefüllt wurde. Und dann in diesen Fällen können dann aber auch falsche Alterskennzeichnungen rauskommen. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, bei der USK eine Beschwerde einzureichen. Und dann schaut sich die USK den Fall auch nochmal richtig an.
Okay. Aber man sieht ja, ne, das produziert auch Ergebnisse, die dann irreführend sind.
Ja, wie man es jetzt nimmt. Letztendlich ist die Frage, inwieweit man solche Monetarisierungsmodelle schon berücksichtigt. Ja, diese Frage ist noch gar nicht abschließend geklärt. Es gibt jetzt da natürlich viel, viel Medienrummel. Es gibt auch erste Forschungen. Allerdings ist diese Sache noch relativ am Anfang. Und im Moment werden solche Monetarisierungsmodelle nicht nur bei der USK, sondern auch weltweit weitestgehend bei den Altersfreigaben, auch in den manuellen Gremien, noch gar nicht berücksichtigt. Deswegen haben ja auch Spiele, die jetzt vielfach deswegen in den Medien kritisiert wurden, aufgrund von virtuellen Glücksspielmechanismen oder Monetarisierung, häufig trotzdem eine Altersfreigabe ab null, weil das im Moment noch nicht als Prüfkriterium zumindest im Offline-Bereich berücksichtigt wird. Im Online-Bereich hat sich da jetzt schon ein bisschen was getan. Das sieht man jetzt unter anderem daran, dass CoinMaster jetzt mittlerweile auch nach Nachprüfung ab 16 ist. Dort berücksichtigt man jetzt in gewissem Umfang auch schon Geschäftsmodelle, wenn die besonders aufdringlich sind oder die Unerfahrenheit von Kindern und so weiter ausnutzen. Also da ist der Prozess im Fluss, aber da ist man noch relativ am Anfang, ist jedoch darum bemüht, nachzubessern. Es geht allerdings auch nicht so schnell, wie es manchen Leuten recht wäre.
Wie muss ich nochmal nachfragen, aber warum gibt es da eine Trennung zwischen Online- und Offline-Bereich? Sollte man nicht meinen, dass etwas, das im Online Bereich in irgendeiner Form, jetzt weil es besonders aufdringlich ist oder Naivität von Kindern ausnutzen möchte, dass das dann auch im Offline-Bereich im gleichen Maße problematisch ist.
Da haben Sie völlig recht. Da sind sich eigentlich alle einig. Man versucht auch diese Trennung aufzuheben. Ja, das läuft in der Praxis so dem Schlagwort Medienkonvergenz. Letztendlich sind ja die entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte bleiben entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte, egal ob die nun online oder offline sind. Also da haben Sie völlig recht. In Deutschland ist es aber nun mal so, dass das eine, der Offline-Bereich wird vom Jugendschutz geregelt. Das ist ein Bundesgesetz, fällt in die Kompetenz des Bundes. Und der Online-Bereich fällt im Moment in die Kompetenz der Länder. Und deswegen haben wir da den Jugendmedienstaatsvertrag. Darum gibt es im Moment zwei Gesetze, die zwei verschiedene Materien regeln. So ist das im Moment. Man versucht aber hier eine Vereinheitlichung zu schaffen. Da ist der Gesetzgeber allerdings gefragt. Die Industrie, auch die Spieleindustrie, fordert schon seit langem diese Vereinheitlichung. Das ist eine der größten Forderungen, ein moderner, vereinheitlichter Jugendschutz. Die Politik ist schon lange daran, ein neues Jugendschutzgesetz zu basteln. Wir müssen dann aber noch sehen, wie weit da auch die Konvergenz zu finden ist. Aber das Ganze ist in Arbeit. Angeblich soll jetzt bis Ende des Jahres wieder ein neuer Entwurf vorgestellt werden. So wurde es auch auf der Gamescom nochmal bestätigt. Bisher ist der allerdings immer noch nicht erschienen. Allerdings soll das jetzt noch passieren. Wir sind alle gespannt.
Okay. Dann sprechen wir mal ganz kurz nochmal über die anderen Punkte, die da aufgekommen sind. Dieser ganzen Geschichte mit Coinmaster, das wird ja sozusagen so ein bisschen von zwei Seiten in die Zange genommen, vom Blickwinkel der gesetzlichen Regularien her. Zum einen, das könnte man rundheraus als Glücksspiel klassifizieren, und zum zweiten, es könnte, wenn man das verneint, dann aber aus Jugendschutzgesichtspunkten als jugendgefährdend oder sonst irgendwie gelten. Vielleicht erstmal ganz kurz den ersten Punkt, weil ich glaube, der dürfte relativ flott gehen. Das gilt nicht als Glücksspiel, und das ist der Tatsache geschuldet. Also in dem Spiel, damit man sich das nochmal vorstellen kann, sage ich es nochmal, es ist im Grunde genommen tatsächlich ein einarmiger Bandit, eine Slot-Machine. An der spielt man, verdient Geld, und dann gibt es angelagerte Social-Features, wo man ein Dorf aufbaut, andere Spieler angreift. Ich mache jetzt hier diese Airquotes, ja. Aber das sind eigentlich alles nur Sachen, da kann man dieses Geld versenken, das man an dieser Slotmachine gewonnen hat. Aber das geht dann halt schier endlos weiter. Einfach nur immer neue Sachen. Hier kannst du Geld ausgeben, indem du neue Sachen baust. Das wird auch immer teurer. Und dann gehst du aber wieder zurück an den Spielautomaten, verlierst du neues Geld. Also in seiner ganzen Anmutung ist es wirklich fast ausschließlich, von seinem interaktiven Inhalt fast ausschließlich, das Spiel an einem Glücksspielautomaten. Und der Grund, warum das aber nicht als Glücksspiel gilt, ist der Tatsache geschuldet, dass man dort kein echtes Geld gewinnen kann. Weder unmittelbar oder indem man Dinge gewinnen würde, die sich dann später in echtes Geld umwandeln lassen würden. Ist das korrekt so?
Das haben Sie gut zusammengefasst. Genau so ist es. Hier, das ist schlichtweg die gesetzliche Lage. Mir ist auch durchaus klar, dass die von einem großen Teil der Gamer und der sicherlich auch der Bevölkerung kritisiert wird, aber nicht nur in Deutschland, sondern in so gut wie allen Ländern, abgesehen jetzt von Belgien, ist es so, dass man für ein Glücksspiel immer noch diese drei Standardvoraussetzungen, die jetzt jeder, der die Lootbox-Debatte gehört hat, verfolgt hat, schon gehört hat. Man braucht immer einen Einsatz, man braucht eine Zufallskomponente und man braucht einen Gewinn. Und dieser Gewinn, der muss irgendeinen objektiven Wert haben. Im Englischen sagt man immer Money or Money's Worth. Ja, also irgendetwas objektiv Bestimmbares. Und virtuelle Gegenstände, virtuelle Währung und so weiter, die sich nicht wieder ausbezahlen lässt, ist eben weder in Deutschland nach der Rechtsprechung noch nach der Auffassung, nach der juristischen Auffassung der juristischen Literatur, noch in anderen Ländern mit einem objektiven Wert behaftet.
Ich schaue immer so ein bisschen drauf und denke mir so, ich vermute, wir haben all diese Regularien, was Glücksspiel angeht, zumindest auch im Teil eben aufgrund einer Besorgnis mit Blick auf Suchtgefahr und Ähnliches, insbesondere natürlich auch, wenn es jetzt um Jugendschutzerwägungen geht. Und die virtuellen Gegenstände, die ich gewinnen kann, aus Lootboxen. Die haben natürlich jetzt per se keinen monetären Wert, weil ich sie häufig nicht weiterverkaufen kann. Da gibt's auch Ausnahmen. Wir haben ja gesehen, dass es dann so Skinbörsen gab bei Counter-Strike und Ähnliches, wo es dann quasi über via Drittanbieter wieder monetarisiert werden konnte. Aber der häufigste Fall ist ja, es ist etwas, das verbleibt innerhalb dieses Spieluniversums und lässt sich da nicht wieder rausverkaufen und dementsprechend auch nicht zu Geld machen. Trotzdem haben diese virtuellen Gegenstände für den Spieler ja häufig einen erstaunlich hohen Wert. Man sieht das ja, da, wie viel Zeit die Leute teilweise investieren, um ein ganz bestimmtes Item zu erlangen und ähnliches. Also denen wird offensichtlich ein Wert beigemessen und bei den Spielen, die direkt monetarisieren, indem man die in einem Shop kaufen kann, sieht man, dass dafür auch Beträge bezahlt werden. Wenn ich jetzt das aber zusammenwerfe, wenn ich sage, also bei dieser Glücksspielregulierung, da geht es darum, dass ich verhindern möchte, dass da irgendwo Leute in eine Spielsucht abgleiten oder ähnliches oder zumindest Kinder und Jugendliche da schon irgendwelche entsprechenden Verhaltensmuster entwickeln, ist es dann wirklich ausreichend, auf einen echten, realen Geldwert abzuzielen, wenn doch offensichtlich diese virtuellen Gegenstände einen sehr hohen, nennen wir ihn, ideellen Wert haben?
Was Sie alles gerade aufgezählt haben, ist genau Kern der Diskussion. Und diese Sache ist sehr umstritten. Von Land zu Land wird das unterschiedlich gesehen. Jetzt nehmen wir mal als erstes Belgien als Beispiel. Das Beispiel, was nun schon genug in den Medien zitiert wurde, dort herrscht im Moment die strengste Regulierung. Grundsätzlich gilt bei dem Gewinnbegriff, das ist das Merkmal des Gewinns, da gibt es zwei unterschiedliche Auffassungen. Einmal die sogenannte subjektive Auffassung und einmal die objektive Auffassung. Wie wird der Gewinn bestimmt? Nach subjektiven Kriterien oder nach objektiven Kriterien? Subjektiv ist, wenn man darauf abstellt, was ist für den Spieler wichtig? Objektiv ist, indem man guckt, hat der Gewinn einen tatsächlichen Geldwert. Was Belgien gemacht hat, anders als bisher alle Glücksspielbehörden, soweit ersichtlich, ist zu sagen, es kommt darauf an, was dem Spieler wichtig ist. Sie wenden also einen subjektiven Standard an. Und deswegen ist das belgische Verständnis so streng. Die Niederlande sind dem nicht gefolgt, obwohl die es auch streng gemacht haben. Die haben gesagt, wir haben zwar den objektiven Begriff, ja, die wenden also einen objektiven Begriff an, die sagen aber, wo Gegenstände gehandelt werden können, kann man sie auch verkaufen und dann ist objektiv ein Wert da und wo eben Lootboxen die Gegenstände handelbar sind, besteht dieser objektive Wert und dann ist das Glücksspiel. Die Schweden haben jetzt gerade in einer Entscheidung letzte Woche gesagt, naja, gut, es gibt bestimmte Gegenstände, die kann man zwar handeln, die haben also eigentlich einen objektiven Wert. Dieses Handeln ist aber, wie Sie gerade schon gesagt haben, nur in Ausnahmefällen möglich auf diesen sogenannten Skin-Betting-Plattformen und so weiter. Und diese Plattformen werden ja ohne Erlaubnis der jeweiligen Anbieter der Videospielindustrie betroffen. Das ist dann nämlich die nächste große Frage. Kann man diese illegalen Plattformen, die häufig auch die Urheberrechte der Videospielanbieter ausbeuten, kann man diesen objektiven Wert, der für ein bestimmtes virtuellen Gegenstand existiert, auf einer Drittplattform, kann man dem den Spieleanbieter zurechnen, sodass dann der sich auch des Glücksspiels schuldig macht. Und da haben jetzt zum Beispiel die Schweden gesagt, das geht nicht. In Deutschland ist das Ganze, um jetzt zurück zu Ihrer Frage zu kommen, auch umstritten. Hier gibt es nur in der Literatur die Ansicht, dass man auch einen subjektiven Begriff abstellen soll. Die ganz überwiegende Meinung, sowohl in der Rechtsprechung als auch in der juristischen Literatur, ist, dass es ein objektiver Standard anzuwenden ist. Und auch hier ist dann jetzt wieder umstritten, ob man den Wert auf Drittplattformen dem Anbieter zurechnen lassen muss. Das kann man im Moment noch nicht ganz sehen, wo die Diskussion hingeht. Die wird im Moment ehrlich gesagt gar nicht weitergeführt. Und inwiefern man das Ganze jetzt als sinnvoll erachtet, das war ja Ihre Frage. Macht es Sinn? Sollte man nicht vielleicht diesen subjektiven Begriff überall anwenden? Also so wie es in Belgien derzeit ist, ja, dass man sagt, es kommt darauf an, was dem Spieler wert ist. Da sticht man also in ein Wespennest, weil das ist eine Diskussion, die wird schon geführt, schon lange bevor es überhaupt Lootboxen gab, weil es geht letztendlich nicht virtuelle Gegenstände und so weiter, sondern es geht darum, wie man den Gewinnbegriff versteht. Ja, ist das ein subjektives Verständnis oder ein objektives Verständnis? Und hier hat sich in so gut wie allen Rechtsordnungen der Welt, einschließlich in Deutschland, eigentlich ein objektives Verständnis durchgesetzt. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, also eigentlich fast für ausgeschlossen, dass man in Deutschland sagen wird, es kommt hier auf ein subjektives Begriffsverständnis an oder in anderen Rechtsordnungen, abgesehen von Belgien. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass man irgendwann genauer hinschaut, wann liegt denn möglicherweise doch ein objektiver Wert vor, indem man dann nochmal untersucht, okay, hier kann man das ja auf Drittanbieterplattformen verkaufen und so weiter. Ja, und dass man da möglicherweise eine strengere Linie anwendet, aber auch in dieser Hinsicht ist im Moment überhaupt nichts in Bewegung.
Machen wir mal erstmal einen Haken dran und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt und da wird es ja dann ein bisschen interessanter oder auch vielleicht weniger eindeutig, nämlich in die Frage danach, ist das etwas, das nach Jugendschutzgesichtspunkten entsprechend eingeordnet werden muss, dass es vielleicht als jugendgefährdend oder entwicklungsbeeinträchtigend zu gelten hätte. Also wir sagen, es ist kein Glücksspiel, aber hier wird offensichtlich Glücksspiel simuliert. Was sagt denn das Jugendschutzgesetz oder die Texte zum Jugendschutz, die hier im Lande gelten zu diesem Thema?
Das Jugendschutzgesetz sagt dazu im Moment nicht besonders viel, ehrlich gesagt gar nichts. Im Jugendschutzgesetz gibt es zwei Kategorien, nach der man da unterscheiden kann. Einmal die Entwicklungsbeeinträchtigung und einmal die Jugendgefährdung. Die Jugendgefährdung ist eine Stufe über der Entwicklungsbeeinträchtigung. Also erstmal die Entwicklungsbeeinträchtigung beschreibt jetzt nach unseren Altersgrenzen, zum Beispiel ein Medium, das für unter 12-Jährige entwicklungsbeeinträchtigend ist. Das wird dann ab 12 freigegeben oder Medien, die für unter 16-Jährige entwicklungsbeeinträchtigend sind, die werden ab 16 freigegeben. Ja, da sagt man eben, die jünger sind, die werden durch den Konsum dieses Mediums möglicherweise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Dann gibt es noch die jugendgefährdenden Medien. Das sind Medien, bei denen man davon ausgeht, dass die Entwicklung von Jugendlichen durch den Konsum dieses Mediums möglicherweise tatsächlich gefährdet wird. Also nicht nur beeinträchtigt, sondern richtig gefährdet. Diese zwei Begriffe oder Tatbestandsmerkmale, wie man es im Juristischen nennt, die sind im Jugendschutzgesetz dazu zu finden. Wie diese Begriffe zu definieren sind, was darunter zu verstehen ist, das ist im Jugendschutzgesetz nicht enthalten, vor allem bei der Entwicklungsbeeinträchtigung. Da steht gar nichts dazu drin. Bei der Jugendgefährdung gibt es ein paar Regelbeispiele, was jugendgefährdend ist. Ja, aber in Richtung Monetarisierung oder virtuelles Glücksspiel gehen diese Regelbeispiele nicht. Da steht dann zum Beispiel sowas drin wie Selbstjustiz und so weiter. Aber virtuelles Glücksspiel wird da derzeit nicht berücksichtigt.
Das ist ja nach allem, was ich so gehört habe, jetzt bei der BPJM tatsächlich zur Indizierung eingereicht worden. Also es gab Indizierungsanträge gegen Coinmaster, was ja auch in der Sendung von Jan Böhmermann gefordert wurde, mehr oder minder. Da sind also Leuten quasi dieser Empfehlung gefolgt. Was mich überrascht hat, ist, es scheint tatsächlich so, als hätte es noch nie einen vergleichbaren Prüfungsfall bei der BPJM gegeben. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es werden zwar nicht immer alle Anträge publiziert. Nach meiner Kenntnis, ich bin dort relativ viel unterwegs, gab es so einen Antrag und so ein Verfahren bisher noch nicht. Das hatte jetzt auch, glaube ich, die BPJM gerade noch mal in einer Stellungnahme geäußert. Also das ist neu. Ja, bisher gab es noch keinen Antrag, in dem es dann darum ging, also kein Verfahren, in dem es dann darum ging, festzustellen, ob möglicherweise aus dem Geschäftsmodell oder aus dem simulierten Glücksspiel oder wie man das jetzt nennt, möglicherweise eine Jugendgefährdung entsteht. Sowas wurde bisher von den Gremien der BPJM noch nie behandelt. Allerdings werden auch nicht, muss ich noch sagen, es werden nicht alle Entscheidungen publiziert. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass dort ein Antrag eingeht und die BPJM eröffnet kein Verfahren, sondern stellt das Verfahren vorher ein. Oder es kann auch sein, dass es ein Verfahren gibt und das Spiel wird nicht indiziert. Auch das wird dann in der Regel nicht publiziert, wenn es jetzt nicht gerade ein Fall ist, der besonders in der Presse beobachtet wird. Dann gibt es dort solche Entscheidungen. Aber auch dort ist mir jetzt nicht bekannt und ich würde auch wetten, dass es eben keinen Fall gab, wo da so ein Verfahren mal eingestellt wurde oder irgendein Spiel nach einem Antrag nicht indiziert wurde. Also Sie haben kurzer Sinn recht, ja, so ein Verfahren gab es wahrscheinlich noch nicht.
Okay, und das würde ja bedeuten oder bedeutet ja, die BPJM hat keine existierende Spruchpraxis in dieser Hinsicht. Das heißt also, wenn Sie jetzt dann über Coinmaster verhandeln, dann muss sie ja wahrscheinlich hier ihre Rechtsauslegung erstmal neu entwickeln. Haben Sie eine Prognose? Was würden Sie denn erwarten, wie die BPJM entscheidet?
Das ist ganz schwierig, das habe ich auch meinen Mandanten gesagt, ganz schwierig vorherzusehen. Also man hört so, dass man bei der BPJM nicht unbedingt von diesem Verfahren begeistert ist. Die Sache ist sehr umstritten, sowohl juristisch als auch anderweitig, soll man jetzt solche Geschäftsmodelle im Rahmen der Jugendgefährdung berücksichtigen. Das kann man so oder so sehen. Ja. Allerdings, wenn wir das mal weglassen, also auf der einen Seite sind da Zweifel. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, diese Zweifel existieren. Ist das überhaupt die richtige Stelle, die über sowas entscheiden sollte? Ja, das spricht gegen eine Indizierung. Auf der anderen Seite, wie ich gerade schon gesagt habe, entscheidet bei der BPJM am Ende das 12er-Gremium. Und das entscheidet weitgehend unabhängig. Das heißt, wenn die Leute dann am Tisch sitzen und darüber entscheiden, kann es dann vorkommen, dass sie auch, sie wissen ja, in der Bevölkerung, ja, das Segment ist gerade nicht besonders gut. Die Meinung in der Bevölkerung ist nicht gut, was diese Monetarisierungsgeschichten angeht. Es kann also durchaus sein, dass sich ein Gremium findet, das hier der Ansicht, wie sie von Jan Böhmermann dargetan wurde, folgt und dann auch das Spiel initiiert wird. Das kann ich nicht vorhersehen. Es ist schwierig vorherzusehen. Ich bin selbst gespannt, was dabei herauskommt.
Wahrscheinlich aber wäre doch dann, also die BPJM, selbst wenn sie hinterher nicht auf eine Indizierung befindet, aber solange das Gremium überhaupt tagt und die BPJM nicht von vornherein die Hände hebt und sagt so, ja, sorry, wir sind einfach gar nicht zuständig, dann würden sie ja wahrscheinlich schon einen erheblichen Beitrag leisten, indem sie das begründen. Und dann würden sie damit ja wahrscheinlich auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf weitere Spruchpraxis der USK, oder?
Das ist richtig, ja. Also die USK, die darf keine indizierten, also keine jugendgefährdenden Spiele kennzeichnen. Das steht so im Jugendschutzgesetz drin. Jugendgefährdende Spiele dürfen keine Altersfreigabe bekommen. Denen muss die Altersfreigabe verweigert werden. So haben wir das lange bei Spielen aus dem Gewaltbereich gesehen. Mittlerweile hat sich da die Spruchpraxis liberalisiert. Wenn die oberste Stelle, die über die Jugendgefährdung entscheidet, das ist die Bundesprüfstelle als eine Bundesbehörde. Und an dieser Spruchpraxis hat sich die USK zu orientieren und muss diese Spruchpraxis auch berücksichtigen, sowohl im Offline-Bereich als auch vor allem im Offline-Bereich. Man wird sie aber auch berücksichtigen im Online-Bereich, und das kann dann auch wieder auf Auswirkungen haben, wie das AJAG-Verfahren ausgestaltet ist. Möglicherweise wird der Fragebogen entsprechend angepasst, und das kann dann, je nachdem, wie die Entscheidung im Einzelnen ausfällt, was dort für Gründe des Gremiums im Falle einer Indizierung festgehalten werden, ja, entweder im Rahmen von AJAG zu höheren Altersfreigaben oder auch zu Verweigerungen von Altersfreigaben führen.
Es kann ja nicht nur die BPJM jetzt hier eine neue Spruchpraxis entwickeln. Meinem Verständnis und Kenntnisstand nach könnte auch die USK, die ja bislang darauf verwiesen hat, dass in ihren Leitkriterien bislang nicht vorgesehen ist, die Geschäftsmodelle in diese Beurteilung mit einzubeziehen, die könnte sich dort auch bewegen. Die könnte ihre Leitkriterien ändern, ja, über den Beirat der USK. Ist das so richtig? Also könnte die USK sich auch eigentlich einfach entscheiden zu sagen, ja, okay, in Zukunft beurteilen wir das auch nach diesem Gesichtspunkt?
Ja, also da muss man unterscheiden zwischen dem, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt die Entwicklungsbeeinträchtigung, die entscheidet darüber, welche Altersfreigabe ein Spiel bekommt. Ist ein Spiel für 12-Jährige entwicklungsbeeinträchtigend, bekommt es eine Freigabe für unter 12-Jährige, bekommt es eine Freigabe ab 12 und so weiter. Und es gibt das Merkmal der Jugendgefährdung, das darf gar nicht gekennzeichnet werden. Über die Jugendgefährdung entscheidet die Bundesprüfstelle, über die Entwicklungsbeeinträchtigung entscheidet die USK bzw. die dahinterstehenden obersten Landesjugendbehörden. Und da haben Sie gerade zu Recht gesagt, die USK vertritt da im Moment die Auffassung, dass sie sich an ihren Leitkriterien, die auch unter Berücksichtigung zum Beispiel der BPJM, auch unter Berücksichtigung von Industrieverbänden, also da sitzen mehrere Leute, die diese Leitkriterien entscheiden, ja, Leute aus der Videospielindustrie, Leute aus den Jugendschutzbehörden, ja, Leute von der BPJM, von den obersten Landesjugendbehörden und so weiter, die sitzen dort und beschließen diese Kriterien. Die USK wendet die im Moment an, und dort ist das eben derzeit nicht berücksichtigt, simuliertes Glücksspiel oder Monetarisierung und so weiter. Und sollte es in Zukunft so eine Berücksichtigung geben, dann könnte auch die USK solche Sachen prüfen. Da muss man eben sehen, wie sich die Diskussion entwickelt. Das ist im Moment im Fluss, schon eine Weile im Fluss. Und ob und wann sich da was bewegt, ist noch unklar. Man hat das allerdings auf dem Schirm.
Können Sie mir aus dem FF sagen, wer hat denn sozusagen die Stimmhoheit in diesem USK-Beirat? Also ist das so von der Spieleindustrie-Seite so besetzt, dass man eine solche Entscheidung blockieren könnte, wenn man wollte?
Nee, also so viele Leute aus der Spieleindustrie sind da nicht vertreten. Jetzt habe ich es auch nicht im Kopf. Man müsste mal gucken in die Leitkriterien. Also jedenfalls sind aus der Spieleindustrie, soweit ich weiß, glaube ich, 2 Leute vertreten, die haben keine, also für sich genommen keine Mehrheit in diesem Gremium und könnten also jetzt nicht selbstständig die Kriterien zu ihren Gunsten beeinflussen. Aber sie haben natürlich ein Stimmrecht und auch ein Mitspracherecht, ja, sodass auch die Videospielindustrie ihren Standpunkt da dementsprechend vortragen kann. Ja.
Jetzt kann man natürlich immer sagen, so okay, muss sich die USK bewegen oder ist da der Pferdefuß schon sozusagen auf einer früheren Ebene zu suchen, dass überhaupt die Gesetzgebung vielleicht im Jugendschutz nicht ausreichend ist oder auch die Definition von Glücksspiel nicht mehr zeitgemäß ist. Also wo würden Sie sagen, ist der Hebel am ehesten anzusetzen? Würde mal vermuten, dass dann vielleicht auch einfach mal sich die Frage stellen muss, inwiefern ist die Gesetzgebung, was Glücksspiel insgesamt angeht, noch angemessen für eben moderne Zeiten, wo auf einmal all diese verschiedenen Ausprägungen von ähnlichen Mechaniken irgendwo zu beobachten sind, die halt aktuell von einer gesetzlichen Definition noch nicht erfasst werden.
Ja, diese Frage wird weltweit diskutiert und dazu gibt es unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Ländern. Zum Teil wird in Ländern vorgeschlagen, dass das Glücksspielgesetz angepasst werden soll, um solche Sachen zu erfassen. In einigen Ländern, ja, Belgien zum Beispiel oder den Niederlanden, ist das auch schon eher möglich als in Deutschland. In anderen Ländern sieht man die Problematik eher im Bereich des Verbraucher- und Jugendschutzrechts und will dann dort die Gesetze dementsprechend anpassen. Das wird also unterschiedlich gehandhabt. In Deutschland ist es schon kaum möglich, den traditionellen Glücksspielbereich seriös zu regulieren. Es sind hier schon mehrere Vorschläge für einen neuen Glücksspielstaatsvertrag gescheitert. Man kommt da überhaupt nicht voran. Da wird wahrscheinlich aus meiner Sicht nichts passieren. Die Glücksspielregulierung in Deutschland ist Kraut und Rüben. Das ist eher unwahrscheinlich, sodass ich, wenn überhaupt, eher was im Jugendschutzbereich sehe, möglicherweise auch im Wettbewerbsrecht, dass dort eine Änderung kommt. Was jetzt am Ende besser ist, das ist natürlich jetzt, kann ich ja auch nicht entscheiden. Das ist eine Frage, wird sich wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich durchsetzen.
Was ich auch relativ häufig gesehen habe, was sehr viel diskutiert wurde, ist, inwiefern der Staat selber ein Interesse daran hat, Glücksspiel entweder weitergehend zu regulieren, um sozusagen da ein staatliches Monopol durchzusetzen und daran mitzuverdienen oder umgekehrt eben an anderen Bereichen, an dem existierenden Gesetzgebung nichts zu ändern, weil man irgendwo finanzielle Vorteile davon hätte. Können Sie mir das mal kommentieren, wenn als jemand, der einen Überblick davon hat, wo eventuell tatsächlich Glücksspieleinnahmen für den Staat bedeuten oder bedeuten können?
Ja, da sind Sie ja gut informiert. Also erstmal muss man sagen, diese Diskussion hat jetzt mit der Videospielindustrie nichts mehr zu tun. Ja, der Staat verdient da ja jetzt nicht mit, beziehungsweise veranstaltet nicht selbst Videospiele oder so. Also das sind 2 völlig unterschiedliche Fragen. Diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, betrifft nur den traditionellen Glücksspielbereich. Das heißt Online-Casinos, Casinos allgemein und so weiter. Dort wird eben immer wieder kritisiert, dass zum Beispiel in Deutschland ein vollständiges Verbot von Online-Glücksspiel, richtigem Online-Glücksspiel, ja, also wo man gewinnt, pokert und so weiter, bekommt Geld. Da herrscht in Deutschland ein Komplettverbot und dort dieses Komplettverbot ist sehr, sehr stark umstritten, ob es überhaupt europarechtskonform ist, ob es überhaupt rechtmäßig ist. Da gibt es unzählige Gerichtsentscheidungen zu und eines der Hauptargumente der Kritiker ist, dass dieses Glücksspielverbot, das deutsche Glücksspielmonopol und die deutschen Glücksspielbehörden vor allem dazu dienen, mittlerweile nur noch die paar Restmillionen, das sind aber auch gar nicht so wenig Millionen, die der deutsche Staat durch staatliches Glücksspiel verdient, zu schützen. Dieses Kritikargument wird immer wieder vorgebracht, aber wie schon gesagt, es hat mit der Diskussion im Videospielbereich überhaupt nichts mehr zu tun.
Dann haben wir das zumindest mal so ein bisschen hier aufgearbeitet. Vielleicht noch so eine abschließende Frage mit Blick auf die Zukunft, eine Prognose. Erstens, glauben Sie, da wird sich was bewegen in puncto simuliertes Glücksspiel und daran anschließend noch die Frage, wird das beschränkt bleiben auf Dinge, die einfach nur auch diese Glücksspielästhetik sehr direkt abbilden. Ne? Also auf wirklich, dort ist ein Glücksrad, dort ist ein Roulette-Tisch, dort ist ein einarmiger Bandit, oder zieht es weitere Kreise und erfasst auch Mechanismen, die ähnlich gelagert sind, insbesondere sowas wie Lootboxen?
Also ich würde vermuten, dass eher Letzteres erstmal passieren wird. Es ist schon Widerstand in gewisser Weise da. Ich vermute mal, es wird erstmal dieses tatsächliche simulierte Glücksspiel irgendeinen Eingang finden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also man hat es jetzt auch schon bei Coinmaster gesehen, das Spiel ist jetzt ab 16 eben nicht mehr ab 0 und gesagt hat, dass das Geschäftsmodell oder die Monetarisierung da drin, bestimmte Elemente, die sind doch so präsent, dass das Spiel in gewisser Weise wieder entwicklungsbeeinträchtigend ist, dass das doch noch mehr formalisiert wird, dieser Ansatz, und in Zukunft irgendwo möglicherweise auch festgeschrieben wird. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Es passiert ja jetzt schon, dieser Prozess ist im Fluss. Wie sich es genau entwickelt, kann ich nicht genau vorhersagen. Es gab jetzt vorgestern ist die neue Jugendschutzrichtlinie in Kraft getreten. Dort ist zum Beispiel sind schon einzelne Elemente enthalten, die auf die aktuelle Diskussion reagieren, zum Beispiel sogenanntes Rewarded Advertisement, wo man sich ein Video in einem meistens Mobile Game anschaut und bekommt dafür dann Virtual Currency, also virtuelle Währung. Das wird jetzt schon berücksichtigt innerhalb des Werbebegriffs. Es gibt bestimmte Entwicklungen in dieser Richtung, wie schon sowas festgeschrieben wird, aber wie es jetzt sich genau bei der Bewertung von Altersfreigaben entwickelt, ist schwer vorhersehbar.
Okay, wunderbar. Dann sage ich wieder mal vielen Dank an Sie, Herr Schwedesen.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und an die Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört und ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Das soll es gewesen sein mit dem Magazin Spezial für dieses Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.